Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich der Spurensuche nach einem schönen Opa, wie die Ärztin und Journalistin Uta von Arnim sich an ihren Großvater erinnert, dass dieser aber im Zweiten Weltkrieg in einer medizinischen Forschungseinrichtung im lettischen Riga zum Verbrecher wurde. Das hat die Enkelin nun in einem bestürzenden Buch recherchiert. Wir müssen davon hören. Uta von Arnim ist unser Gast heute. Uta von Arnim ist Ärztin für Allgemeinmedizin, hat als Journalistin beim Berliner Tagesspiegel gearbeitet. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben über ein Institut in Riga und die Geschichte eines dort tätigen NS-Arztes, der ihr Großvater war. Es ist ein Buch geworden, das einem beim Lesen das Blut gefrieren lässt. Uta von Arnim ist bei uns im Studio. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag.
Mit einem Foto beginnt Ihr Buch. Ein Geburtstagskuchen wird angeschnitten zum vierten Geburtstag der kleinen Uta. Man sieht sie auf dem Bild, wie ihr Großvater ihnen mit dem Messer hilft. Sie nennen ihn ihren schönen Opa. Wann wurde ihnen denn klar, dass seine Geschichte und das, was er tat, alles andere als schön, sondern furchtbar war?
Das wurde mir zum ersten Mal klar, als ich bei der Beerdigung meiner Großmutter war und wir mit den Verwandten zusammensaßen und über die Vergangenheit sprachen. Ich hatte ihn vorher immer also als freundlichen Landarzt wahrgenommen. Und dann fragte ich, ja, was war er denn früher, als ihr im Osten lebtet, als ihr im Wartegau lebtet, als ihr in Riga lebtet? Und da kam erst ein Zögern und dann kam die Antwort, dass er eine leitende Funktion hatte. Und danach kamen nicht mehr viele Details, also es war nichts weiter bekannt. Und da dachte ich, irgendwas stimmt da nicht, da ist etwas verborgen, vergraben.
Herbert Bernsdorf heißt Ihr Großvater, er ist in Riga geboren, 1892, war Mediziner wie Sie und hat eben dieses Institut in Riga gegründet. Er ist mit Mitte 70 in der Bundesrepublik gestorben. Sie waren damals 4 Jahre alt. Was haben Sie als erstes recherchiert? Wie sind Sie da vorgegangen auf der Spurensuche nach diesem Großvater?
Ich habe als erstes die Verwandten interviewt, also viele Gespräche geführt mit den Kindern meines Großvaters, auch mit weiteren Verwandten, Onkeln, Tanten, zu seiner Persönlichkeit und was sie wussten, aber sie wussten nichts über seine Vergangenheit, sondern eigentlich gab es nur Erinnerungen aus der Nachkriegszeit. Und dann habe ich angefangen, in Archiven zu recherchieren. Also ich habe im Bundesarchiv Berlin viel gefunden. Da ist der gesamte Schriftverkehr seiner Abteilung. Und dann habe ich auch noch in anderen Archiven, in Hamburg, in Schleswig, in Riga, einiges gefunden.
Was war das für ein Institut?
Das war ein Institut, in dem an Fleckfieber geforscht wurde. Das ist eine Krankheit, die durch Läuse übertragen wird. Und da ging es speziell um die Entwicklung eines Impfstoffes. Außerdem wurden sogenannte Desinfektoren ausgebildet. Also es war auch ein Lehrinstitut. Desinfektoren waren Menschen, die Schädlinge bekämpfen sollten mit verschiedenen Methoden, mit Hitze, mit Chemikalien. Die wurden dort ausgebildet.
Und was hat Ihr Großvater genau gemacht?
Er war nicht im Institut, er war in Riga. Er war Leiter des Gesundheitswesens in Riga für die besetzten baltischen Staaten und Weißrussland. Das nannte sich zu der Zeit das Ostland. Und da gab es eine deutsche Verwaltung und da war er an der Spitze des Gesundheitssystems. Und das Institut gehörte zu seiner Abteilung.
Sie schildern Ihren Großvater, Sie haben auch seine Frühgeschichte, seine politische Frühgeschichte, wenn man so nennen will, recherchiert. Man kann sagen, er war ja ein Nationalsozialist der ersten Stunden, also schon in den frühen 20er Jahren hat er sich dieser Bewegung ja hingegeben. Sie sagten, dann beschildern Sie ihn, Härte nach außen wurde seine Richtschnur. War das dann auch seine Richtschnur in Riga in dieser Funktion?
Ich denke ja. Also was ich aus den Dokumenten, die er unterschrieben hat, entnehmen konnte, drängte er eher immer auf Härte. wenn es darum ging, dass Ärzte irgendwelche angeblichen Verfehlungen begangen hatten, drängte er auf Bestrafung dieser Ärzte. Oder wenn es um Zigeuner ging, drängte er darauf, dass das Zigeunerproblem gelöst werde, was auch immer das heißen mag. Das habe ich ja im Buch da dann noch ein bisschen beschrieben. Ich habe zumindest jetzt nichts gefunden, dass er, denn er hatte ja einen Handlungsspielraum. Es gab natürlich Vorgaben, es gab gesetzliche Vorgaben, es gab Vorgaben aus dem Ostministerium. Ja, er war nicht total frei in seinem Handeln natürlich. Aber ich habe nichts gefunden, dass er das zugunsten der Menschen ausgelegt hätte oder dass er sich eingesetzt hätte dafür, dass etwas abgemildert wird. Das habe ich zumindest nicht gefunden.
Es ist entsetzlich zu lesen, Frau von Arnim, über diese Versuche, die dann an diesem Institut durchgeführt wurden, um einen Immunstoff beim Serum gegen das Fleckfieber zu finden. Man hat dort jüdische Häftlinge als Versuchskaninchen eingesetzt. Sie wurden Läusefütterer genannt. Was waren das für Versuche?
Da ging es um die Entwicklung von diesem Impfstoff gegen Fleckfieber. Und Fleckfieber wird eben durch Läuse übertragen. Und da wurden den jüdischen Häftlingen Läuse auf Arme und Beine gesetzt, damit diese Läuse sich vermehrten. Und das geschah zweimal am Tag im Labor, morgens und abends, mussten sie eben diese Läuse mit ihrem eigenen Blut füttern. Also das heißt, sie mussten sich stechen lassen von diesen Schädlingen.
Was wusste Ihr Großvater davon? Oder natürlich wusste er davon, wie viel Verantwortung trägt er für diese Menschenversuche?
Na, ich denke, er war eben ein Rad im Getriebe. Das klingt so komisch. Er war nicht ein Rädchen, sondern ein großes Rad. Also er hat nicht die Läuse den Menschen direkt auf die Arme gesetzt. Aber er war an der Spitze von diesem ganzen System. Ja? Also das Institut gehörte zu seiner Abteilung und letztlich trug er die größte Verantwortung.
Das Institut in Riga, die Geschichte eines NS-Arztes und seiner Forschung. Dieser Titel, Frau von Arnim, der klingt so sachlich-wissenschaftlich, als hätten Sie sich ja dazu verpflichtet, zu einer Trennung zwischen den belegbaren harten Fakten und ihrer persönlich-familiären Betroffenheit. War das so?
Ja, das war so. Ich wollte keine Emotionen in die Worte legen. Also natürlich sind die Emotionen deutlich klar unter der Oberfläche dessen, was ich da schreibe, dokumentiere. Aber ich wollte das Entsetzen oder Erschrecken aus den Geschehnissen, aus den Fakten entstehen lassen.
An einer Stelle heißt es, dass mein schöner Opa Hunderten, Tausenden, Hunderttausenden eine tödliche Hölle bereitet haben könnte, halte ich für undenkbar. Ab wann war es denn nicht nur denkbar, sondern unausweichliche Tatsache?
Das war nach dem Zusammentragen der vielen Mosaiksteine, wurde das schon ziemlich deutlich, was da passiert ist. Aber ich kann es eben immer noch nicht mit der Person meines Großvaters zusammenbringen. Also ich kann es nicht denken und ich kann es mir nicht vorstellen. Und trotzdem ist es so, wie ich das dokumentiert habe.
Ich meine, es gibt immer wieder Miniaturen zur Familiengeschichte in Ihrem Buch, kleine persönliche Bemerkungen, dort hier deutlich werden, wie schwer es für Sie gewesen sein muss, sich mit dieser Seite Ihres Großvaters auseinanderzusetzen, von der Sie ja lange Zeit nichts wusste. Hat das in Ihrer Familie denn jemanden interessiert? Haben Sie mit Ihrer Familie darüber gesprochen? Sie sagten, Sie hätten Familienmitglieder interviewt, die wussten ja, was für ein Buch Sie schreiben.
Ich habe ja, als ich die Gespräche geführt habe, natürlich allen erzählt, dass ich eine Biografie meines Großvaters schreiben möchte. Aber zum Zeitpunkt der Interviews hatte ich viele Fakten noch nicht. Und es hat erstaunlicherweise auch nie jemand danach gefragt, also auch später dann nicht, als ich dann schon weiter recherchiert habe, hat keiner gefragt. Und als ich dann eigentlich so erst im letzten Jahr, als ich wirklich die meisten Bausteine zusammen hatte, angefangen habe, auf manche zuzugehen und das vorsichtig zu erzählen, was da zutage gekommen ist, da war es, glaube ich, schwierig für die Familie, das nachzuvollziehen.
Für diese Menschenversuche in Riga wurde Ihr Großvater nie zur Rechenschaft gezogen. Er wurde nach 1945 recht schnell entnazifiziert, obwohl er sich selbst dagegen gesträubt haben soll, haben Sie rausgefunden. Er wollte nicht lügen, er wäre immer noch ein überzeugter Nationalsozialist gewesen oder hätte immer noch ans Dritte Reich geglaubt, auch noch 1945. Es ist doch allerdings passiert, dann wurde entnazifiziert, hat dann ganz normal als Arzt gearbeitet über Jahrzehnte.
Ja, er hat dann ganz normal, er hat dann eine Praxis gehabt und hat dort gearbeitet. Und es gab wohl verschiedene Versuche, ihn zu belangen, aber eben wirklich nur in Ansätzen. Es gab so eine Kriegsverbrecherliste eben in Riga, die direkt nach dem Einmarsch der Roten Armee erstellt wurde. Aber da war er ja schon weg. Da stand er auf der Kriegsverbrecherliste und sie kamen natürlich nicht an ihn ran. Und dann gab es in den 60er Jahren nochmal, als der Prozess gegen die Zivilverwaltung Ostland begann, da taucht sein Name nochmal auf in Ermittlungsunterlagen, aber da war er dann schon tot.
Sie haben im Zuge Ihrer Recherche auch noch einen Bruder Ihres Großvaters aufgespürt. Es war ein damals, als Sie ihn getroffen haben, ein 98-jähriger ehemaliger Obersturmführer der Waffen-SS. Was war das für eine Begegnung?
Das war eine sehr merkwürdige Begegnung, weil er sich freute, dass ich auf ihn zuging, dass ich ihn besuchen kam, weil wir uns ja überhaupt nicht kannten. Ich wusste ja vorher von seiner Existenz gar nichts. Und der hat mir eben viel erzählt und war sehr herzlich und nett. Und als ich ihn dann am Ende darauf angesprochen habe, was er im Osten getan haben könnte, hat er mich dann rausgeworfen.
Es ist schwer, dieses Buch zu lesen. Es recherchiert auf eine kühle, sachliche Art alles, was da passiert ist. Und das ist schon schrecklich genug. Aber zugleich merkt man natürlich auch den Prozess des Schreibens, den Sie mitreflektieren. Wie schwer ist es Ihnen wirklich gefallen? Ich habe mir das immer vorgestellt, wie sitzt man da am Schreibtisch, am Computer? Wie schreibt man so ein Buch, wenn man also stapelweise Dokumente, Fakten vorher gesehen hat, zusammengetragen hat und jetzt irgendwie es zu Papier bringen muss und zugleich auch immer diesen Gedanken, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das mein Großvater war.
Naja, das war schon an bestimmten Stellen war es kaum zu schaffen, dann gab es immer Phasen, wo ich tagelang gar nicht weiterschreiben konnte und völlig blockiert war. Ich konnte noch nicht mal denken und meinen Kopf auf einen bestimmten Gedanken fokussieren. Aber irgendwie ging es dann doch immer wieder weiter. Ich habe natürlich auch oft darüber nachgedacht, abzubrechen. Aber dann war ich schon so weit und dachte, jetzt muss ich da durch und es soll fertig werden. Aber es war stellenweise schon kaum erträglich.
Man spricht ja mittlerweile immer häufiger so von transgenerationeller Übertragung, von Schuldzusammenhängen. Das ist auch so ein Punkt, den Sie immer wieder streifen und reflektieren. Also inwieweit fühlt man sich plötzlich selbst schuldig als Nachgeborener, obwohl man de facto überhaupt keinen Funken von Schuld eigentlich haben kann. Aber es ist nun mal die Familie, es ist nun mal sozusagen der eigene Großvater, den man geliebt hat und den man schön fand und alles.
Naja, es ist schon so, dass man dem nicht entkommt, wenn man feststellt, dass in der Familie so etwas war, dass beeinflusst schon das Leben und Denken und Fühlen einer Familie. Und ich denke, das ist in vielen, vielen Familien so. Mit dem Begriff des transgenerationellen Traumas, das finde ich ein bisschen schwierig. Und auch, was es dort zum Teil an Publikationen oder Ideen gibt dazu, dass ich wollte jetzt kein persönliches Betroffenheitsbuch schreiben, weil ich finde, dass wenn man jetzt psychische Befindlichkeiten oder auch Krankheiten darauf zurückführt, was mit den Großeltern war, das ist zu eindimensional. Ja.
Sie sind Ärztin, Frau von Arnim, und Ihr Großvater war auch Arzt. Und beide haben Sie den hippokratischen Eid wohl geschworen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man selbst Ärztin ist und sozusagen geschworen hat, eigentlich Leid von Menschen abzuwenden, dass es noch schwerer ist, sich vorzustellen, wie diese Ärzte, es waren ja wirklich viele dieser Ärzte so praktisch alles vergessen konnten, was ihre ja auch ärztliche Menschlichkeit ausmacht.
Ja, das ist, wie ich sagte, auch für mich heute auch nicht nachvollziehbar, aber das kann eben nur durch diese Ideologisierung der Medizin bedingt sein und durch diese seltsamen Zielvorstellungen und durch die Gruppe, dass man sich gegenseitig bestätigt hat, dass das so richtig ist und durch die Konkurrenz. Mich macht es weiterhin fassungslos.
Uta von Arnim, ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und Ihr Buch, das Institut in Riga, die Geschichte eines NS-Arztes und seiner Forschung, ist jetzt im Verlag Nagel und Kimche erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 22 Euro.
In Silence in the Snowy Field, there those poems are written mainly outdoors. Silence in the Snowy Field. I would sit under a tree, maybe for half an hour, until I felt something happen. And oftentimes the second stanza wouldn't come until something happened out in nature. Maybe a leaf fell or a crow came. And that was fine, I enjoyed that.
Das ist die Stimme von Robert Bly, dem US-Schriftsteller, wie er erzählt, wie sein erster Gedichtband Silence in the Snowy Fields entstand, inmitten der Natur. In den frühen 1960er Jahren war das und Robert Bly wurde zu einer wichtigen lyrischen Stimme in den USA. Ominös weltberühmt allerdings wurde erst in den 1990ern, als er das Grimm-Märchen vom Eisenhans zu einer markigen Studie über Männlichkeit machte. Männer müssten wieder echte Kerle sein. Dieses Buch über Männer, wie es hieß, schlug international ein und dass dann tatsächlich Horden von solchen Iron Johns in die Wälder zogen und Wurzelsepp-mäßig Eisenhans spielten. Von solchem Quatsch distanzierte sich Robert Bly als entschiedener Antikriegs- und Macho-Gegner schnell. Ein gewaltiges Werk an Poesie, Übersetzungen, Anthologien, Sachbücher, über 40 Bände hat er geschaffen, wurde mit den höchsten Preisen ausgezeichnet. Jetzt ist Robert Bly im Alter von 94 Jahren gestorben. Sanft entschlafen in Minneapolis. Farewell. Iron John.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einen englischen Roman wollen wir uns jetzt anschauen, den es jetzt auch auf Deutsch gibt. Der andere Ort von Rachel Cusk. Diese Schriftstellerin ist Mitte 50, eigentlich gebürtige Kanadierin in Großbritannien, vielfach ausgezeichnet. Auch bei uns sind die meisten Bücher von ihr übersetzt. Und im Studio ist jetzt die Kritikerin Verena Aufermann. Ich grüße Sie.
Ja, ich auch.
Die New York Times, Frau Aufermann, hat Rachel Cusk einmal so umschrieben, eine erstklassige Autorin mit beißender Intelligenz und kompromisslos genauer Beobachtungsgabe. Sie hat sich diesen Ruf auch durch ihre Essays und Sachbücher erworben, die allerdings ja doch durchaus für Kontroversen erzeugt haben. Nicht alle mögen Rachel Cusk, warum nicht?
Viele mögen sie nicht. Vor allen Dingen in England ist sie sehr beliebt. In Deutschland ist sie noch nicht richtig bekannt. Sie hat darüber geschrieben in ihren frühen Büchern, wie es ist, Mutter zu werden. Und das ist ja sowieso ein Reizthema. Und sie hat darüber geschrieben, dass das nicht nur die Freude ist, sondern auch eine große Qual sein kann. Sie hat es aber immer nur von sich und für sich beschrieben. Das war der Irrtum, glaube ich, der Leserin. Und dann hat sie ein Buch geschrieben über ihre Trennung. Und da kommen die Männer nicht ganz so super weg. Auch das Buch hat fast einen Skandal hervorgerufen. Aber eben das Zitat aus der New York Times war sehr richtig. Sie ist einfach kompromisslos.
Worum geht es? Worin erzählt Rachel Cusk nun in diesem neuen Roman? Wohin geht es denn an diesen anderen Ort?
Ja, es ist eine reife Ich-Erzählerin, die in ihrer zweiten Ehe lebt, etwas abseits von allen Städten in England am Meer, mit einem Mann, der von außen betrachtet eigentlich nicht zu ihr passt. Sie hat ihr Schriftstellerleben eigentlich aufgegeben und plötzlich kommt ein Brief von einem Maler, genannt L, den sie eigentlich persönlich kaum kennt, aber dessen Werken sie verfallen ist. Und der sagt, ich bin in Not, könnt ihr mich aufnehmen? Ich habe gehört, ihr habt Platz, ich komme zu euch, ich komme einfach. Und dieser Mann dringt in dieses Leben ein, er bezieht ein Haus mit einer jungen Frau, auch überraschend. Und nur die pure Anwesenheit, gar nicht das Gespräch mit diesen Menschen, zerstört die innere Ruhe dieser ehemaligen Autorin. Die ganze Idylle des Landlebens ist vorbei. Sie sieht in ihm etwas, was sie verloren hat, glaube ich. Es ist eine Art Doppelbild. Sie sieht, was sie sich eigentlich wünscht, wovon sie sich aber verabschiedet hat. Und es ist es ist nicht in Briefform, aber sie spricht das alles an jemand. Also sie erzählt es jemand, einen Bericht, was ihr da widerfährt. Und sie wundert sich selbst darüber, mit welcher Wucht es sie trifft, dass ihr inneres Selbstbild leidet.
Also ein Künstler und ein, ja, Liebes-Ehe-Identitätsroman?
Ja, das ist gut gesagt. Dann sind ja im Grunde beide Künstler. Und dieser Malerkünstler ist eben sozusagen, die Laufbahn war am Ende. Er ist in einer Existenzkrise. Er ist auch schon älter, das mit dem jungen Mädchen zur Seite. Ist alles ein etwas merkwürdiges Geflecht. Und die Schriftstellerin, die sich eben jetzt ausgedacht hat, dass sie ein ruhiges Leben führt, sieht diesen Konflikt. Und ich glaube, das Geheimnis des Buches ist eigentlich, dass dann eigentlich ihr eigener nicht ausgelebter Konflikt voll sich entfaltet. Und da kann dieser Maler L., der ein Ekel ist, aber auch gar nichts dazu eigentlich.
Dieser Künstler, der soll ja eine versteckte Hommage an einen Klassiker des 20. Jahrhunderts sein, an D.H. Lawrence nämlich, den ja, großen aufklärerischen Erotiker, der mit Lady Chatterley's Lover ja einen der wohl einflussreichsten Frauenbefreiungsromane des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Wie ist das denn zu deuten? Also der Künstler im Roman stürzt die Frau ja dann doch nur in Krisen und Konflikte und sie sagten selber, es sei ein Ekel.
Ja, aber das hat jetzt, D.H. Lawrence spielt für Rachel Cusk eine Riesenrolle in ihrem gesamten Werk. Hier hat sie sich auf einen Bericht einer Frau bezogen, die 1922 war es, eine Begegnung hatte mit D.H. Lawrence, die ihn eingeladen hat, auch diesen damals schon verlorenen Schriftsteller, der war ja hinterher berühmt, aber zu der Zeit nicht, und sie berichtet, was das für ein Ekel war. Und sie hat sich an diesen Text ziemlich genau gehalten, also man kann sagen, manchmal auch zu genau. Und hat sich mit diesem Text dieser Frau, Dodge Loon, quasi identifiziert. Also es ist eine Übertragung, das ganze Buch ist eine Übertragung auf vielerlei Ebenen. Und mir hat das große Freude gemacht. Es gibt viel Kritik an dem Buch, aber ich finde es, wie alles von ihr, von einer Stringenz und von einer auch Gemeinheit, die aber nicht bösartig ist, sondern die Gemeinheit trifft immer ihre eigene Person. Es gibt ein wunderbares Zitat von ihr, das eigentlich das gesamte Werk von Rachel Cusk genau auf den Punkt bringt. Sie sagt, ich möchte zur Wahrheit einer Sache durchdringen. Ich glaube und glaube, bis ich sie unter Schmerzen ans Licht gezogen habe. Und dieses Schmerzen durchzieht ihr Werk. Und das ist etwas, wovon man als Leser sehr profitieren kann, weil da sind Sätze drin, denkt man, hätte ich auch schon mal denken können. Also insofern, es ist nicht ein literarisches Ereignis. Sie ist keine große literarische Autorin. Sie ist eher eine Autorin von Sachbezügen, die sie ziemlich sagen, klar und ohne großen Willen zur literarischen Überhöhung zu Papier bringt.
Danke Ihnen, Verena Uffermann, über den neuen Roman von Rachel Cusk, Der andere Ort, jetzt ins Deutsche übersetzt von Eva Bonnet, erschienen im Surkamp Verlag. 203 Seiten kosten 23 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Unser Herz schlägt für die Lyrik, aber wir führen eine offene Beziehung. Das sagt Dinja Gücüyeter, der Verleger des Elif Verlags, einem kleinen Haus im ebenso kleinen Nettetal in Nordrhein-Westfalen. In diesem Jahr wird 10-jähriges Jubiläum gefeiert, höchste Zeit, da mal vorbeizuschauen. Und für uns ist Cornelia Wegerhoff hingefahren.
Nettetal, eine idyllische Kleinstadt am Niederrhein. Viele Seen, viel Grün und ganz in der Nähe vom Stadtzentrum ein Wohnhaus, an dem auch Elif Verlag neben dem Klingelschild steht.
Hier fängt der Hof an, hier rechts ist der Garten, das ist der Apfelbaum von meiner Mutter und hier ist das weltberühmte Verlagsbüro vom Elif.
Mit einem verschmitzten Lächeln führt Verleger Dinja Gücüyeter zu einer hölzernen Tür. Kleinverlag, das kann man hier wörtlich nehmen. Der Sitz des Ehle-Verlages ist ein einziges Zimmer, bis unter die Decke vollgestapelt mit druckfrischen Büchern.
Viele denken ja, so ein Verlagsbüro, da müssen ja tausende von Zimmern sein, hunderte Mitarbeiter und alles sehr ernst. Und wenn die mich hier in meinem roten Shirt erwischen, dann denken die, was ist das denn hier? Oft sage ich ja auch, egal wo ich meinen Laptop habe, da ist der Verlag.
Heute steht der Laptop an seinem angestammten Platz auf dem Schreibtisch für ein dringendes Videogespräch.
Wolfgang?
Ja, hallo Dinka.
Du hast mir ja vor 4 Tagen geschrieben, dass Ragnar dich aus Island angeschrieben hat wegen dem Kauer.
Zu der Handvoll Mitarbeitern, die zwischen dem Niederrhein und dem Bosporus allesamt im Homeoffice für den Ehle Verlag arbeiten, gehört auch der Kölner Schriftsteller Wolfgang Schiffer. Er übersetzt und betreut unter anderem die Island-Reihe.
Mitten in den Vorbereitungen für das Reykjavik internationale Literatur.
Deutsche und internationale Lyrik veröffentlicht Dinja Gücüyeter im Ehle Verlag. Debüts hiesiger Autorinnen und Autoren, aber eben auch die Übersetzungen von Dichtenden, die in Island, der Türkei, Norwegen oder Brasilien längst einen Namen haben. Auf die Inhalte komme es ihm an, sagt der Verleger. Der 41-Jährige war schon immer neugierig auf die Werke anderer und hat sich in jungen Jahren anregen lassen, auch selbst zu schreiben.
Ich habe Lesungen besucht, in Garagen, in Höfen, besonders in Berlin, in Köln oder in Hamburg, und mal so geschnuppert. Ich versuche auch hier im Verlag die Straße, was da alles existiert, hier im Verlag zu widerspiegeln. Weil sie sehen die Gesellschaft auf der Straße und so entsteht ja auch die Literatur.
Der türkische Verlagsname Elif, der von Alef, dem ersten Buchstaben des arabischen Alphabets, abgeleitet ist, steht symbolisch für diesen Anfang. Die Verlegerlaufbahn von Dinja Gücüyeter, der als Sohn türkischer Eltern aufgewachsen ist, begann mit einem Sprung ins kalte Wasser. Denn zuerst arbeitete er als Werkzeugmechaniker.
Und damals schon, während die Drehmaschine lief, saß ich in meinem Blaumann. In der Hand hatte ich Else Lasker Schüler, Ingeborg Bachmann, Nazım Hikmet. Diese ganzen Gedichtbände, die lagen bei mir neben der Drehmaschine und haben einen großen Einfluss auf meinen Werdegang genommen.
2011 kündigte Dinja Gücüyeter nämlich den sicheren Job und gründete seinen Verlag. Man habe doch nur ein Leben, so seine Begründung, und es gäbe so viele gute Texte.
Besonders die Lyrikszene hat hohe Mauern. Die erwarten von dir eine akademische Geschichte, eine Ausbildung von einer Kunsthochschule oder. Und das alles habe ich ja nicht. Erstens Gastarbeiterkind, zweitens Hauptschule und dann Ausbildung als Werkzeugmechaniker. Das sind 3 Punkte, die eigentlich nicht in ein Verlegerprofil passen, haben viele gedacht. Stimmt aber nicht. Ich wollte mit der Sprache experimentieren, für mich. Der 2. Schritt war, jetzt will ich auch die Sprache, die Texte von anderen Autorinnen vermitteln, unter Menschen bringen.
Über 60 Bücher sind in den letzten 10 Jahren erschienen. Rund 40 Autorinnen und Autoren vertrauen inzwischen auf Elif. Auf einem eigenen YouTube-Channel präsentiert der Verlag auch Lyrik-Videos. Auf diese Weise sei die Kundschaft auch während der Corona-Krise treu geblieben.
Es gab tatsächlich Menschen, die haben das ganze Programm bestellt. Oder von Kinderbüchern haben die 20 Exemplare bestellt und diese verteilt. Also die Leser, Leserinnen, die Buchhändler, die haben auch ihr Bestes getan.
Es geht wieder hinaus in den Hof der Elif-Villa, wie Dinja Gücüyeter witzelt. Seine Schwägerin hängt dort gerade die Wäsche auf. Er brauche dieses normale Leben, die Familie und seine Kinder um sich, sagt der Verleger, und schleppt schon mal kistenweise neue Bücher zum Auto, um sie später zur Post zu fahren.
Ja, der Kofferraum ist voll mit Lyrik.
Er sei doch wirklich ein glücklicher Mensch, stellt Dinja Gücüyeter fest.
Heute als Verleger bin ich immer noch als Arbeiter aktiv. Mit Worten, mit Texten, vielleicht mit mehr Fantasie.
Dinja Gücüyeter vom Elif Verlag. Seit 10 Jahren im Dienst der Poesie. Auch wir gratulieren zum Jubiläum.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Leonard Scheidel aus Bad Bergentheim. Und ich lese zurzeit das Buch Erebos von der Ursula Poznanski. Der Hauptakteur, der Nick, ist in seiner Schule und da werden halt so CD-ROMs rumgegeben von einem bösen Computerspiel. Das Computerspiel, das übernimmt dann sozusagen auch in der Realität. Da dürfen die dann nur tun, was das Computerspiel sagt. Davon kriegt er dann auch einen und dann merkt er, dass er halt, um weiterzukommen in dem Spiel, dann böse Dinge in der Realität tun muss. Zum Beispiel Waffen verstecken oder so. Und es wird ihm dann halt zu viel. Dann gründet er eine Gruppe gegen das Spiel, um das Spiel halt dann zu vernichten. Ja, also ich kann es nur empfehlen, das Buch. Für das Alter zwischen 13 und 18 Jahren vielleicht. War spannend und die Hauptakteure wurden auch gut beschrieben und das konnte man sich gut vorstellen.
Im baden-württembergischen Bad Mergentheim treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und einer von ihnen ist der Leonard Scheidel, der den Jugendfantasy-Roman von Ursula Posnanski empfiehlt. Erebos im Löwe Verlag, im Taschenbuch erschienen. 488 Seiten kosten rund 10 €. Und mit diesem Lektüre-Tipp schließen wir die Bücher.